Was macht eigentlich Stevino? Dieser Typ von früher, der Ellie Mania gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat. Du willst es wissen, Mann, pass auf, ich sag dir was. Er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal. Ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. Scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Stevino Talks.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Schön, dass ihr alle da seid, mal wieder. Und der Podcast kommt mal so ein bisschen aus der Reihe. Ich mache das immer, wenn es mir besonders gut geht und wenn ich was zu erzählen habe. Und geht natürlich auch wieder ein bisschen um meine Krankheit. Ist so ein bisschen therapeutisch irgendwie, sich das alles von der Seele zu quatschen. Und deshalb mache ich das. Und scheinbar, also die Podcasts, wo es darum ging, werden komischerweise sehr viel mehr gehört als normale 0815 Podcasts. Also diese ganze Krankheitsgeschichte scheint euch wohl durchaus zu interessieren. Und von daher erzähle ich ein bisschen was drüber, aber jetzt nicht den ganzen Podcast. Ihr habt schon gerade gehört, mir geht's wieder besser. Warum ich mich ständig räuspern muss, weiß ich auch nicht. Also, in den letzten Wochen ist ja viel passiert. Ich habe beim letzten Mal eine Ernährungsumstellung angekündigt. Da komme ich später drauf noch zu sprechen. Mir geht's grundsätzlich ganz gut. Ich werde nach den Osterferien wieder anfangen zu arbeiten und freue mich auch drauf, freue mich auf die Kollegen, freue mich auf meine Klasse und bin auch, glaube ich, so weit, dass ich, ja, ihr wisst ja, man macht also wieder Eingliederung mit weniger Stunden und ich freue mich drauf. Was ich festgestellt habe, also diese Antidepressiva, die ich nehme, die haben halt Nebenwirkungen, ja. Ohne jetzt hier groß ins Detail gehen zu wollen, weil da sind auch ein paar Sachen dabei, die mir ein bisschen unangenehm sind. Aber was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass meine Wortfindungsschwäche extrem viel schlimmer geworden ist, seit ich die Medikamente nehme, die neuen. Das heißt, mir fallen plötzlich viele Dinge nicht mehr ein. Ich fühle mich echt, als wäre ich so ein bisschen dement. Ich habe gestern zum Beispiel 10 Minuten echt überlegt, wie der Bundestrainer heißt. Das heißt, es wird euch heute auffallen, dass mir einfach viele, viele Begriffe, auch wenn ich sie, also keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Julian Nagelsmann als Beispiel, wenn ich das Gesicht vor Augen habe, ne, so, ich habe das Gesicht vor Augen, mir fällt der Name nicht ein. Das ist ganz krass. Und bin mal gespannt. Das wird im Podcast hier wahrscheinlich auch so sein. Aber ja, ich bin halt ein alter, kranker Mann. Und deshalb hoffe ich auf euer Verständnis. Aber ihr kennt mich ja fast schon nicht anders, ne? Ihr Lieben, ich habe viel auf meiner Liste, viele Dinge, die ich euch erzählen möchte. Also grundsätzlich nochmal zu den Antidepressiva. Ne? Das sind alles Sachen, die man in Kauf nimmt, weil es einfach 100-mal schlimmer ist, wenn man so krasse Depressionen hat. Jeder, der das schon mal hatte, wird es nachvollziehen können. Das nimmt man gerne in Kauf, diese Nebenwirkungen. Manche, ja, es sind nicht so krass viele, aber manche, da denkt man halt schon so, oh, muss das sein? Wie dem auch sei, ihr Lieben, kommen wir mal von meiner Ernährungsumstellung. Ich habe im letzten Podcast habe ich erwähnt, dass ich neues Leben, ne, neuer Antrieb, Aufbruchstimmung, dass ich gerne mein Leben verändern möchte in vielen Bereichen. Mir Zeit nehmen möchte, um jeden Tag eine Stunde spazieren zu gehen, um meine 10.000 Schritte zu bekommen und so weiter. Ich war übrigens letzte Woche beim Orthopäden. Und zwar nicht bei meinem Orthopäden, sondern in einer orthopädischen Klinik, Arthroklinik heißt die. Und da haben wir meine Operation, die jetzt stattfindet, besprochen. Es geht ja darum, es wisst ihr, ich habe jetzt ein Dreivierteljahr Flüssigkeit im Knie und kann damit quasi nichts machen, außer spazieren gehen. Und ich habe alles versucht, ne? Also wirklich von Hochlegen, Kühlen, Retterspitz, also Hausmittel, Quark, um die Entzündung rauszuziehen, Bewegung, Physio, Lymphdrainage, am Ende hat alles nicht geholfen. So, jetzt werde ich operiert. Die hat mir das nochmal erklärt. Also es wird das Knie durchgespült, alle Teile, die da so rumschwirren, werden rausgenommen. Und mein angerissener Meniskus, da wird quasi alles, was damit was in der Nähe ist, wird quasi weggeschnitten, um zu verhindern, dass der Riss tiefer geht und so weiter. Also es wird ein kleiner Teil des Meniskus einfach weggeschnitten. Und der wollte jetzt nochmal die MRT-Bilder sehen, die ich schlauerweise nicht dabei hatte. Die schicke ich ihm jetzt und dann kriege ich einen OP-Termin und dann hört dieses ständige, kaputte Knie vielleicht endlich mal auf. Aber es geht ja um die Ernährungsumstellung jetzt. Nach dem letzten Podcast habe ich viel Feedback von euch bekommen. Manche waren da sehr kritisch, haben gesagt, ob das das Richtige ist für dich, Steve. Vor allen Dingen, wenn du einen hohen Cholesterinwert hast, weil diese ketogene Ernährung setzt halt, du frisst viel Fleisch, du hast viel, also sehr, sehr fettartig. Von daher werde ich mit einer ketogenen Ernährung meine schlimmen Cholesterin, oder das heißt schlimm, leicht erhöhten Cholesterinwerte nicht in den Griff bekommen. Ich habe mir ja vor dem letzten Podcast ein Kochbuch bestellt mit ketogenen Rezepten. Das heißt, ketogen bedeutet, für alle, die jetzt den letzten Podcast nicht gehört haben, bedeutet quasi ohne Kohlenhydrate. Das heißt, der Körper wird mehr oder umprogrammiert, weil er keine Kohlenhydrate mehr bekommt, statt Kohlenhydrate Fett zu verbrennen. Ich habe eine Freundin, die hat das sehr gut funktioniert. Ich habe mir dann dieses Kochbuch angeschaut und also das fängt schon mal Frühstück an. Also A ist der Aufwand sehr, sehr groß, weil du ja ständig die Sachen selber machen musst. Und zwar alle drei Mahlzeiten. Und zweitens, das Problem bei solchen in Anführungsstrichen Diäten ist ja, dass du was finden musst, was du dauerhaft machen kannst. Das heißt, es nützt dir ja nichts, wenn du jetzt mit ketogener Ernährung, wenn du dich im Monat quälst, irgendwie, was weiß ich, 15, 20 Kilo abnimmst und dann sagst, ich kann die Scheiße nicht mehr, ich will es wieder normal essen und bam, hast du das Zeug wieder drauf. Das heißt, ich nach Recherche von Rezepten, nach dem Kochbuch und so weiter, bin ich zu dem Schluss gelangt, das nicht zu machen, beziehungsweise nur einen Teil davon. Ich habe mich jetzt wieder darauf beschränkt, meine alte Nummer zu fahren. Ihr habt das ja schon oft mitbekommen. Das ist genau das, was ich im Projekt L damals gemacht habe. Und das hat bei mir immer hervorragend funktioniert. Und das ist auch etwas, was ich längerfristig machen kann, weil es sich nicht anfühlt wie eine Diät. Es ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ist ganz einfach. Ich esse Frühstück, nicht übertrieben, ganz normal. Ich mache mal zwei Toasts und einen Kaffee. Dann erstmal 5 Stunden nix. Dann Mittagessen, da machen wir meistens Nudeln. Okay, Kohlenhydrate. Aber das ist das, was ich am liebsten esse und was ich immer in diesen Abnehmphasen als Mittagessen gegessen habe. Das funktioniert bei mir komischerweise. Und abends dann Kohlenhydrate frei. Das heißt, ne, das so ab 18 Uhr oder so gibt es keine Kohlenhydrate mehr. Und da nehme ich dann immer coole Rezepte aus meinem ketogenen Kochbuch. Ich habe jetzt zum Beispiel so einen richtig, richtig geilen Salat da gefunden. Den mache ich mir gerade jeden Abend und ich kriege nicht genug davon. Das ist ganz spannend. Also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das schmeckt doch niemals. Das ist jetzt, haltet euch fest, das ist Rucola als Grundbasis. Dann kommen da Blaubeeren rein. Dann kommen da, nicht Haselnuss, Walnusskerne rein. Dann kommen da Schafskäse rein. Blaubeeren, Äpfel habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, also 3 Äpfelscheiben. Ich weiß, das klingt total eklig auf den ersten Blick. Dann kommt da Parmaschinken, 2 Scheiben rein. Dann machst du da Pfeffer drauf. Klingt auch komisch, ne? Apfel, Pfeffer. Und dann machst du noch ein bisschen Olivenöl drauf. Probiert's mal selber aus. Die Zutaten sind nicht so schwer zu beschaffen. Das ist so lecker. Das ist so lecker. Vor allem dieser Pfeffer auf diesem Apfel schmeckt ja total geil. Klingt nach einer komischen Kombination, ist aber komplett ohne Kohlenhydrate und schmeckt unfassbar lecker. Probiert das selber mal aus. Das ist momentan immer mein Abendbrot. Und jetzt werdet ihr sagen, ja Krümer, das funktioniert doch alles nicht. Du frisst irgendwie mittags Nudeln und ja morgens Toast, weiß nicht, nur im Vollkorntoast. Wie dem auch sei, es klingt jetzt nicht so, als würde das funktionieren, aber ey Leute, jetzt haltet euch fest. Ich habe in 2 Wochen, seit ich raus bin, habe ich 5 Kilo abgenommen damit. 5 Kilo. Und vor allen Dingen bei dieser Nummer musste ich halt auf nichts verzichten. Ne? Also mir wurde ja von, habe ich euch glaube ich schon erzählt, ne? Mir wurde von meiner Therapeutin geraten, Herr Krümer, Sie müssen sich jetzt endlich gesünder ernähren. Sie kommen jetzt in ein Alter, wo man durch die gesunde Ernährung und durch den Gewichtsverlust, den Sie ja vor sich haben, ne? Wo man quasi Wahrscheinlichkeiten verkleinert. Das heißt, wenn man so übergewichtig ist wie ich jetzt, ne, wie gesagt, ich bin ja Body Mass Index im roten Bereich, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach für Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und so weiter einfach erhöht. Von daher, ich muss irgendwas tun. Und ich habe jetzt auch, trinke jetzt sehr viel Wasser, aber ich gönne mir pro Tag halt schon mal ein Glas Cola oder mal 2. Also Cola Zero natürlich. Habe ich aber beim letzten Mal auch gemacht. Ist halt nicht gesund, ich will auch langfristig auf komplett auf Wasser umsteigen. Aber es ist auf jeden Fall ein Anfang. Und ein Anfang, der gut funktioniert. Wie gesagt, 5 Kilo in 2 Wochen ist wirklich nicht übel. Mir wurde von der Community wurden mir gute Ratschläge gegeben. Gerade wenn man so eine Ernährungsumstellung macht, dann fühlt man sich oft ein bisschen schlaff und so, weil man am Anfang sehr viel Wasser verliert. Und da wurde mir geraten, mir Elektrolyte zuzuführen. Und da gibt es so ein schönes Pulver, was komplett ohne Zucker ist. Das heißt, das ist wirklich Elektrolyte pur. Und das nehme ich jetzt auch jeden Tag. Es schmeckt total eklig, aber ich fühle mich fresh. Irgendwie fühle mich richtig gut. Und ist, glaube ich, für mich besser als komplett ketogene Ernährung. Weil ich würde das nie und immer lange durchhalten, weil du alles, was lecker ist, nicht mehr darfst. So, wie soll das funktionieren? Das ist genau das Ding, ne? Man muss für sich selber eine Ernährung finden oder eine Ernährungsumstellung finden, die man längerfristig durchhält, wo man Gewicht los wird und was einem auch irgendwie ja, keine große Überwindung kostet. So. Okay, da geht eine Ernährung, wäre das für mich so. Ja, und wie ich es jetzt mache, man glaubt es kaum, es ist echt so simpel. 3 Mahlzeiten am Tag. Zwischen den Mahlzeiten 5 Stunden nichts essen, das heißt Pause machen, ne? Und abends keine Kohlenhydrate ab 18 Uhr. Das ist alles. Und es funktioniert. Sonst hätte ich nicht in so kurzer Zeit so viel Gewicht verloren. Weil ich meine, anderthalb Wochen, es sind nicht mal ganz 2 Wochen, es sind 1,5 Wochen, die ich jetzt hier bin. Und ich habe 5 Kilo abgenommen. Das ist eigentlich der pure Wahnsinn. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ihr Lieben. Dann habe ich noch ein paar andere Sachen für euch. Ihr Lieben, ich ziehe. Warte mal, jetzt muss ich mir mal hier ein paar Nummern schreiben, damit ich auch weiß, welche Themen ich in meiner Themenübersicht führen soll. Ihr Lieben, ich ziehe wahrscheinlich wieder um. Jetzt werdet ihr sagen, Krömer, was? Schon wieder? Ja, schon wieder. Ich habe gerade einen Versetzungsantrag laufen. Das heißt, mir gerade jetzt mit meiner Krankheit, ich fahre ja jetzt eine Dreiviertelstunde bis Stunde zur Arbeit und dann immer über die A7, wo immer Stau ist oder irgendwelche Störungen. Und das macht mich sehr ja müde, dieses Gesamtpaket durch diese lange Fahrt. Und ich habe es mit meinem Schulleiter besprochen und gesagt, dass ich eigentlich gerne in der Schule bleiben würde. Das ist auch so, ist eine tolle Schule mit einem tollen Kollegium und tollen Schülern. Aber das Gesamtpaket ist einfach sehr, sehr anstrengend. Und der hat zugestimmt. Und ich habe dann schnell einen Versetzungsauftrag durchbekommen. Ich habe dann mit dem Land Schleswig-Holstein beziehungsweise mit dem zuständigen Mann beim Ministerium gesprochen. Der war sehr, sehr nett und hat gesagt, ja, normalerweise ist ja die Frist November, weil das so ein langer bürokratischer Weg ist. Aber für mich würde man eine Ausnahme machen. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich irgendwie aus einem Burnout komme. Und dann war der sehr, sehr nett und hilfreich. Also, ich würde gerne hier die Schule in der Region hier besuchen, in Nahe. Das ist ja ein Katzensprung von Tankstedt oder da, wo ich wohne, entfernt ist. Und, aber ja, um es grob zusammenzufassen, ich möchte gerne wieder näher an meinem Sohn wohnen. Ja, ich ist momentan so, dass ich wirklich jede freie Minute mit ihm verbringe. Aber dadurch unheimlich viel Fahrerei habe. Ich fahre von hier, wo ich jetzt wohne, eine halbe Stunde zu ihm. Er wohnt jetzt in Duvenstedt. Das ist noch Hamburg am Speckgürtel. Und ja, ich fahre pro Fahrt eine halbe Stunde. Und wenn ich ihn abhole und wir einen Tag bei mir verbringen, was mindestens 2-mal die Woche der Fall ist, dann fahre ich eine halbe Stunde hin, hole ihn ab, fahre zurück. Ja, dann verbringen wir den Tag miteinander, dann bringe ich ihn zurück und fahre wieder zurück. Also 4 Fahrten quasi, eine halbe Stunde. Das heißt, ich bin 2 Stunden unterwegs. Und das ist anstrengend. Und ich möchte einfach gern wieder näher meinem Sohn sein. Also ich fahre nicht nur die 2 Tage hin, sondern ich fahre auch noch weitere Tage hin und besuche ihn. Meine Ex-Freundin, wir haben ein tolles Verhältnis zum Glück noch und trinkt dann Kaffee. Ne? Also ich fahre sehr, sehr oft einfach. Ist ja klar, ich will mein Kind so oft wie möglich sehen. Und es wäre einfach viel einfacher, wenn ich wieder in der Region, also näher in der Region, näher an Duvenstedt wohnen würde. Und ich habe eine ganz tolle Wohnung gefunden. Ich habe mich einfach so ein bisschen umgeguckt, was so drin ist. Ich habe eine ganz tolle Wohnung gefunden. Und da würde ich 15 Minuten zu meinem Sohn fahren. Und da würde ich 15 bis 20 Minuten zu meiner eventuell neuen Schule, die ich mir ausgesucht habe, in Nahe fahren. Und selbst wenn ich an der alten bleiben müsste, würde ich 35, 40 Minuten fahren, aber nicht über Autobahn. Und ja, wahrscheinlich steht der Umzug an. Also ich habe jetzt alle Unterlagen eingereicht und Ich habe noch nicht das endgültige Go, aber wenn, wäre das am 1.6. Und Mitte Mai könnte ich schon rein, dann beginnt wieder der Umzug und die Schlepperei und ich will es diesmal anders machen als beim letzten Mal, wo ich wirklich über 3 Monate umgezogen bin und jeden Tag mein Auto voll gemacht habe und hin und her gefahren bin. Ich werde das diesmal von einer Umzugsfirma machen lassen und bis dahin ist ja mein Knie hoffentlich wieder in Ordnung, aber man weiß halt nicht, ne? Beim letzten Mal konnte ich so gut wie gar nicht helfen bei dem Umzug, als die schweren Sachen kamen, weil das mit meinem Knie einfach nicht ging. Also ich orientiere mich, wie gesagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, ich will mein Leben verändern, sondern ich möchte einfach wieder näher an Leo dran wohnen und jeder, der eigene Kinder hat und der vielleicht in Trennung lebt, wird das nachvollziehen können. Dann, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt am Samstag Fußball geguckt. Das war ja eine Gala-Vorstellung der deutschen Mannschaft. Das war der absolute Wahnsinn. Ganz Deutschland liegt Toni Kroos zu Füßen, der wirklich der neue Le Chef ist, könnte man sagen, der Johann Miku der Nationalmannschaft. Aber nicht nur Kroos hat überzeugt, sondern Wirtz und Musiala waren auch großartig. Ich fand auch zum Beispiel Andrich großartig. Der hat bei den Kickernoten eine 3 gekriegt. Das war halt einfach der perfekte Abräumer im defensiven Mittelfeld. Genauso einen Mann brauchst du da hinten drin. Und so genauso einen hatten wir lange nicht. Der hätte ich mindestens eine 2 gegeben. Ich fand ihn überragend. So ein richtiger Wadenbeißer, an dem auch Mbappé verzweifelt ist. Das muss ich mir mal vorstellen, ne? Mbappé verzweifelt an Andrich. Der hätte gar keinen Stich gesehen. Aber ein Spiel ist nun mal kein Spiel. Das darf man nicht vergessen. Und so souverän, dass wir haben ja nicht gegen irgendjemanden gewonnen, sondern für mich immer noch die beste Mannschaft der Welt. Auch wenn Argentinien das WM-Finale gewonnen hat, sage ich mal so, dass die Franzosen irgendwie in Bestform mit weniger Verletzungsproblemen in 10 Spielen mindestens 6-7 Mal gegen Argentinien gewinnen. Für mich ist Frankreich die beste Nation der Welt vom reinen Spielermaterial. Und ich finde auch Englands Kader super beeindruckend. Lustig ist, dass sowohl Frankreich als auch England am Wochenende verloren haben. Aber es sind ja nur mal Freundschaftsspiele, ne? Die sagen so richtig viel noch nicht aus. Für mich sind immer noch Frankreich und England Favoriten auf den EM-Titel. Ich bin sehr gespannt auf England. Weil, also wenn du den Kader anguckst, das sind ja ein Wahnsinnskader. Ne? Die haben so gute Jugendarbeit geleistet. Von Bellingham im defensiven Mittelfeld, Kane in der Spitze. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Jadon Sancho vom BVB ist, ehrlich gesagt, nicht gut genug für die Mannschaft. Und das heißt dann ja schon was. Also die haben wirklich ein super Team. Von daher darf man da ganz gespannt sein auf die EM. Und wie gesagt, auch wenn wir Wochenende beide verloren haben, sind das die großen Turnierfavoriten, ehrlich gesagt. Aber ja, die deutsche Mannschaft, ne, am Ende des Jahres wirklich sang- und klanglos gegen Österreich und Italien und die Türkei verloren, gegen die Türkei noch im eigenen Stadion. Das war schon ein Trauerspiel. Aber daran sieht man mal, ne, manchmal muss man in so einer Mannschaft nur 2-3 Stellschrauben vertauschen, anders drehen, was weiß ich, ihr wisst, was ich meine. Und schon wird so aus einer Mannschaft, die neben sich steht, plötzlich ein Team, was gegen Frankreich gewinnt, ne, in Lyon. Mit 2-0 und quasi, ja, Frankreich an die Wand gespielt hat. Ich glaube, der Faktor war einmal Toni Kroos als kreativer Denker und Lenker von der 6 aus. Dann die Stuttgarter, die kamen ja erst spät, ne, aber Mittelstädt von Anfang an. Auch wenn der kritisiert wurde, ich fand den auch ganz gut. Ich hätte dem auch eine 2 gegeben, auch wenn er fast das Eigentor gemacht hätte. Und wie gesagt, du hast einen Regisseur von der 6. Du hast 2 wahnsinnig gute junge Spieler, die als Außenstürmer spielen. Seht ihr, jetzt kommt wieder die Namenfindungsschwäche. Mit Wirtz und Musiala. Und dann hast du, ja, ich muss ehrlich sagen, Harvard hat zwar das Tor gemacht, aber den hätte ich auch noch gemacht aus der Entfernung. Ja, Füllkrug hätte den auch gemacht. Ich bin kein großer Fan von Harvard. Ich sag's euch, wie es ist. Bei mir hätte Füllkrug gespielt. Aber gut, ganz ehrlich, der Bundestrainer hat viel geändert. Hat viel versucht und das erfordert großen Mut, die alten Etablierten einfach zu Hause zu lassen und zu sagen, nee, ich setze jetzt mal auf die Jungen und Hungrigen. Und
was war das? Habt ihr es gehört?
Wow. Ich glaube, ein Geister hier drin.
Ich weiß ehrlich nicht, was das war. Komisches Geräusch.
Naja, war ich jetzt stehen geblieben. Habt ihr es gehört? Habt ihr es gehört, ihr Lieben? Komische Geräusche bei Krümer im Podcast. Und wie gut in Form sind bitte Musiala und Wirtz. Ne? Wirtz knallt das Ding nach 5 Sekunden irgendwie in Willi. Der französische Tor war noch nicht mal richtig angekommen im Tor, da knallt es schon. Also wahnsinnig gutes Spiel. Aber wie gesagt, ein Spiel ist kein Spiel. Was nützt es den Deutschen, dass sie gegen den Vize-Weltmeister so eine Performance hingelegt haben, wenn sie jetzt morgen am Dienstag gegen die Niederlande wieder verlieren? Ne? Das, dann sagt man, dann ist die Aufbruchstimmung wieder weg. Und genau sowas brauchen wir jetzt. Ne? Wenn man das vorher gesehen hat, Frage Niederlande, ja, maximal ein Punkt. So. Und ne, jetzt hat man schon drei und vielleicht werden es sechs. Vielleicht werden es auch nur vier. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass Frankreich letztes Jahr 4-0 gegen die Niederlande gewonnen hat. Ist natürlich blöd, solche Vergleiche zu ziehen. Ich wäre auch mit dem 1-0 zufrieden. Ne? Also, wenn man auf ähnlichem Niveau weiterspielt, warum soll man jetzt was ändern an der Elf? Da kannst du nichts ändern. Die haben einfach perfekt gespielt. Der Einzige, der so ein bisschen abgefallen ist, ist Gündogan. Ne? Gündogan ist Nationalmannschaft und Gündogan funktioniert irgendwie nicht. Der funktioniert irgendwie nur im Verein. Im Verein zelebriert er, ist ein geiler Spieler in der Nationalmannschaft. Habe ich den noch nie richtig gut gesehen. Ja, also ich bin gespannt, wie Nagelsmann gegen die Niederlande aufstellt und ich bin gespannt, ob es nochmal so eine Leistung gibt. Und bin zum ersten Mal so ein bisschen WM-freudig. Nicht WM, EM-freudig. Mal gucken, wie das weitergeht. Dann, ihr Lieben, hab ich diesen ganzen Hype um den Anzeigen-Hauptmeister natürlich mitbekommen, hab viele Videos darüber geguckt. Ganz Deutschland hat sich darüber aufgeregt, irgendwie ist unglaublich präsent in Social Media. Ja, und es hat so ein bisschen Drachenlord-Vibes, oder? Also als allererstes möchte ich mal sagen, ich spucke auf Spiegel TV, dass man so einen jungen Kerl, der, und das hat man schon von vielen Leuten gehört, der definitiv auf der, wie nennt man das? Auf der Wortfindungsschwäche, auf der Autisten-Skala, wie heißt das? Ihr wisst schon, der auf jeden Fall autistische Züge hat. Und ich habe mit autistischen Kindern schon gearbeitet als Lehrer. Ich erkenne das so. Und ich bin nicht der Einzige. Also der ist, also ich, wie dem auch sei, ne, wir reden hier von einem, wie nennt man das, Benachteiligung. Früher hätte man gesagt, geistig behindert, das klingt so hart. Heute, was heißt das noch? Beeinträchtigt, ne? Er hat eine Beeinträchtigung, so. So jemanden dann quasi der deutschen Internet-Trollgemeinschaft auf einem Silbertablett zu servieren, ja. Nach dem Video wurde der ja nicht von allen, nicht nur von allen geflamed, und es gab 1 Million Reaction-Videos, glaube ich, sondern er wurde halt auch, ja, wie soll ich sagen, dieser Masse zum Fraß vorgeworfen, ne? Wir reden hier von einem jungen Mann, der auf der Autismus, mein Gott, wie heißt es denn nochmal? Ach, ihr wisst, was ich meine. Der wahrscheinlich, er hat ja auch in einem Interview gesagt, er hatte nie viele Freunde, brauchte er auch nicht so. Ich glaube, dass das einfach so eine kleine arme Seele war, der wahrscheinlich auch, ich meine, er hat ja mitgekriegt in diesem Video, wie er mit den Leuten spricht. Und so hat er wahrscheinlich auch mit seinen Mitschülern gesprochen. Und dann ist halt so Mobbing und dem haben wir auf die Fresse. Ich glaube einfach, dass der in seinem Leben ganz, ganz oft und viel irgendwie der kleine unbedeutende Kerl war, der kleine Außenseiter und viel Traurigkeit auch erfahren hat, vielleicht sogar gemobbt wurde. Und der jetzt, also man merkt es ja mit jedem Wimpernschlag, dass der sich größer machen will, ne? Das hat jetzt auch psychologische Gründe. Es geht um, ich bin jetzt auch mal wer, ich kann jetzt Macht ausüben. Wenn ich Leute anzeige, ne, dann bin ich, also man merkt ja auch, wie er mit den bösen Ordnungs, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, wie er mit denen spricht. Ne? Ja, aber ihr Auto steht, also richtig auch, wie gesagt, dieses Macht ausüben, sich größer machen, sich größer fühlen. Ja, allein dieser Name, den ich selbst gegeben hat, ne, Anzeigenhauptmeister, ne, auch, aber auch immer so intelligent zu wissen, okay, ich darf nichts benutzen, was mich irgendwie angreifbar macht, ne? Dass er sich bei der stellt sich auch bei der Polizei ja so vor, ich bin der Anzeigenhauptmeister. Also es geht die ganze Zeit darum, sich größer machen, sich wichtiger machen, Macht ausüben. Und also ich habe das Video gesehen und meine erste Reaktion war, oh Gottes Willen, ey, Spiegel TV sollte sich schämen einfach. Ich meine, das ist ja nun keine Rocket Science, vorauszusehen, was nach so einem Beitrag passiert. So, und dass da irgendwie die Internet-Trollgemeinschaft drauf anspringt, ist halt einfach völlig klar. Er wurde ja auch schon irgendwie schon einen auf den Sack gekriegt von irgendjemandem. Und es wurde ja groß getitelt mit, wurde krankenhausreif geschlagen. Er hat ja selber dazu gesagt, ja, er war im Krankenhaus, aber nur zur Kontrolle, dass nichts Schlimmeres ist. Aber das ist halt das, was daraus dann resultiert. So. Und ich habe jetzt ein Video gesehen, wo er, ich glaube in Saarbrücken war es, auf seine Anzeigentour geht und eine Menschenmenge wie so Jünger hinter ihm herlatschen. Das heißt, der Typ ist schon Kult. Auf eine negative Art und Weise. Ne? Leute laufen mit, wenn er seine Anzeigen macht. Und wie er darauf reagiert, ne, das ist halt, hat er ja gepostet, ich glaube, nachdem er auf die, nachdem ihm da einer den Arsch versohlt hat, postete er halt, ich werde niemals, also dieses, die Internetgemeinschaft zu provozieren in so einem Maße ist halt auch nicht klug, ne? Auch da wieder Drachenlord, ne? Und haut dann auf die Kacke so, ja, ihr werdet mich nie mehr dazu kriegen, dass ich aufhöre und danke für die ganzen Kataloge, die mir jetzt geschickt worden sind. Die bringe ich zum Altpapier und mache richtig Geld damit. Also wirklich, ey. Ja. Das ist so eine kleine, unbefleckte Seele, die meint irgendwie, ja, ich bin jetzt noch auf dem Schulhof und setze mich gegen die mobbenden Kinder zur Wehr und mache jetzt einen auf, ja, ihr könnt mir gar nichts, ne? Das Problem ist, seine Adresse ist geleakt worden im Internet schon. Die Trolle sind ja sehr, sehr schnell in sowas und sehr, sehr professionell. Das heißt, das wird jetzt weitergehen in dieser Form. Und ich möchte nicht wissen, was das wieder für Züge annimmt, ne? Ja, also ich habe da ehrlich gesagt mehr Bauchschmerzen bei der ganzen Sache, als dass ich da groß diesen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Matthai, den frustriert verurteilen würde. Jeder sucht sich sein Schicksal selber aus. Was er macht, ist halt natürlich fragwürdig irgendwie, Leute abfacken und also er sagt ja immer, er macht das für die Gemeinschaft. Irgendwie der Bürgermeister der Stadt hat das ja schon quasi hat gesagt, du, die Summe, die er angibt, stimmt hinten und vorne nicht. Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr 13 von den Anzeigen, die er gemacht hat, ich glaube 4.000 oder so hat er gemacht, 13 davon haben wir weiterverfolgt und das Geld, was wir damit eingenommen haben, ist 359 Euro oder so. Ne? Das heißt, das Argument, ich mache das für die Allgemeinheit und spüle den Kassen irgendwie viel Geld in die Kasse, stimmt halt auch nicht. Stattdessen sagt der Bürgermeister, ja, er lernt quasi da das Ordnungsamt bei uns mit, weil wir jeder Anzeige nachgehen müssen und wenn wir 4.000 Anzeigen kriegen, dann können die nichts anderes mehr machen. Also es ist quasi kontraproduktiv eher. Aber das sieht er natürlich nicht ein. Warum auch? Es geht ja eigentlich bei ihm gar nicht darum, dass er was Gutes für die Gemeinschaft tun will, sondern es geht darum, dass er sich größer und wichtiger und wie ein richtiger Polizist fühlt. So, ne? Er hat ja auch Polizei quasi auf sein Schild am Fahrrad gehängt, hat dann irgendwie einen E-Strich weggemacht, dann steht da Polizvi, ne, so von wegen, wenn ich da aus dem ENF mache, dann kann mir keiner was. Also das weiß er, da ist er fit drinne, aber ich weiß nicht, ob sowas, naja. Und es gibt auch noch andere, die das machen. Ich habe gesehen, dass er nur Zweiter ist in dieser Skala der jährlichen Anzeigen. Und ich glaube auch, dass es Leute geben wird, die das nachmachen, die das auch sagen, oh, das ist ja eine geile Idee, das machen wir auch. Holla die Waldfee. Ich bin mal gespannt, wie die Sache weitergeht. Ich hoffe, dass er irgendwann in der Versenkung verschwindet. Aber wenn er weiterhin so auf die Kacke haut, dann wer weiß, was dann da alles passiert. Und ich sag's euch ganz klar, Spiegel TV trifft dabei eine große Mitschuld, meiner Meinung nach. Gut, kommen wir zum Schluss noch zu was Besserem. Die Game of Thrones-Macher, wie heißen sie? Benioff und Weiss, ich habe es extra aufgelassen, weil mir die Namen sonst niemals eingefallen werden, haben eine neue Serie. Die haben ja bei Netflix einen großen Vertrag unterschrieben. Die haben ja, sind ja sehr kritisiert worden für die letzte Game of Thrones-Staffel. Aber ich finde, die haben eine gute Arbeit geleistet. Vor allen Dingen, weil sie ja welcher Season? Ab 5 oder so quasi nicht mehr von jetzt fällt mir der Dame natürlich nicht ein, vom Autoren von Game of Thrones, J.R.R. Martin, nicht mehr supported worden, sondern der aufgehört hat und sie mussten quasi das ganze Ding alleine weiterschreiben. Und sie haben halt nur so Eckpunkte bekommen von ihm. Ich finde ja auch die letzte Staffel ganz gut, das wisst ihr ja. Aber es gibt viele, die nicht gut finden. Und von daher, naja, auf jeden Fall haben die jetzt eine neue Serie, die jetzt gerade angelaufen ist. Die heißt Three-Body-Problem. Und ist eine richtig coole Serie. Hat nicht so krass hohe Wertungen. 7,8, glaube ich. Bei IMDb. Ja, 7,8. Aber es ist, ich habe jetzt, sind alle Folgen eigentlich schon raus. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt, wie viel habe ich gesehen? Vier habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, wie man da das zusammenfassen kann. Also, um was es sich genau handelt. Also, das ist so anders und so gefühlt noch nicht, gab's nicht so oft. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte. Es geht, ich will jetzt nicht so viel spoilern, echt, das ist echt schwierig. Also, das Problem ist, wenn ich jetzt was darüber sage, spoilere ich halt, es geht nicht ohne. Es ist eine Science-Fiction-Geschichte, die ganz viele verschiedene Elemente hat, die in verschiedenen Zeiten spielt. Und im Grunde geht es darum, dass in China zur Revolutionszeit mit Mao und so eine junge Frau, die sehr fit ist in diesem Bereich, halt für die chinesische Revolutionsgarde arbeitet und in einem Institut da reingestopft wird, ohne dass sie sagen kann, ich will das nicht, und versucht, Außerirdische zu kontaktieren. Und sie hat die Theorie irgendwie, dass die Nachricht, die sie erhalten haben, sie haben irgendwie die Nachricht erhalten und dass die quasi durch die Sonne verstärkt wurde. Ach nee, eine Probemitteilung rausgeschickt und die erreicht sie wieder. Und ihre Theorie ist halt, dass das von der Sonne reflektiert wurde auf die Erde. Und dass man mit der Sonne quasi diese Nachricht weiter wegschießen kann. Oder tiefer ins All bekommt. Und das Lustige ist, als sie das ihrem Chef da in diesem Institut diese Theorie vorspielt, sagte, ah, das ist gegen die Revolution, unsere geliebte Sonne und bla 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 bla. Das ist wie sagt man das? Revolutionsfeindlich, das können wir nicht machen. Und sie macht das dann trotzdem einfach heimlich und schießt halt diese Nachricht, die sie auch selber vorbereitet hat, also ihre eigene Nachricht, schickt sie gegen die Sonne. So, und von der Sonne aus wird das reflektiert und irgendwann kommt dann eine Antwort. Und mehr will ich nicht verraten, weil es gibt auch mal Sprünge in die Gegenwart, wo sie eine alte Frau ist und geht dann um junge Wissenschaftler, von denen sie ein oder das Leben nimmt. Und bei ihr wird so ein besonderer Helm gefunden. Und dieser Helm ist quasi ein Computerspiel, was sich aber so real anfühlt und was, wie die Wissenschaftler sagen, halt ungefähr 100 bis 150 Jahre dieser Zeit voraus ist. Und sie machen dieses Virtual Reality Computerspiel und ziehen Erkenntnisse daraus. Und mehr verrate ich jetzt wirklich nicht. Es ist unglaublich spannend, es ist unglaublich hoch besetzt. Also, wie soll ich sagen? Also, es ist jetzt ein paar bekannte Gesichter dabei, die man kennt, ein paar unbekannte Gesichter, aber ich finde es qualitativ sehr, sehr stark und es ist unglaublich spannend. Ich bin selbst noch gar nicht durch, wie gesagt, ich habe 4 Folgen geguckt und ich würde euch raten, mal reinzuschauen. Wahrscheinlich ist es nichts für jeden. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ihr Game of Thrones gut fandet, dann guckt mal rein, weil das eine mit dem anderen absolut nichts zu tun. Aber es ist eine wirklich, wirklich spannende und gute Serie. Läuft bei Netflix und wird immer besser von Folge zu Folge. Und nach der ersten Folge habe ich so Bahnhof verstanden. Also wenn ihr nach der ersten Folge noch nicht hundertprozentig drin seid, ab der zweiten wird es viel besser, weil da viel mehr erklärt wird. Gebt der Sache eine Chance. Three-Body-Problem auf Netflix, eine richtig gute Serie. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, dann machen wir mal Schluss für heute. Das war Stevenio Talks, mal außer der Reihe. Heute ist super schönes Wetter. Ich werde jetzt erstmal wieder meine 10.000 Schritte gehen, damit ich fit bleibe, auch mit kaputtem Knie. Ich werde meine Lieblingspodcasts anschmeißen. Ich höre momentan sehr, sehr gerne Sunset Club. Das ist der Podcast von Sophie Passmann und Joko Winterscheid. Ich würde auch gerne mal einen Podcast mit Joko Winterscheid machen. Aber er hat bei meinem Aufruf auf Twitter leider nicht reagiert. Was soll man machen? Und natürlich Fest und Flauschig, höre ich auch immer. Und dann habe ich immer eine schöne Zeit, während ich hier im Wald spazieren gehe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wann der nächste Podcast kommt, weiß ich nicht. Ich mache das immer nur, wenn es mir wirklich richtig gut geht. Und aber wie gesagt, spätestens in Osterferien, wenn ich nicht mehr krankgeschrieben bin, werde ich das wieder regelmäßig machen und dann kommt auch das Herrenspielzimmer zurück. Danke fürs Reinhören, ich bin euer Silvino, macht's gut und bis bald.